Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Emovotion. Wir schauen heute in den LKW- und Logistikbereich.
Emovotion, der E-Mobility-Podcast. Emovotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Ich bin Jerome Brunel, mit dabei ist auch Jessica Reichelt. Grüß dich, Jessica.
Ja, hallöchen.
Julia Maulhardt, servus.
Hallo aus dem Norden.
Und Wolfgang Paul, grüß dich.
Hallo alle zusammen.
Also, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben im Vorfeld uns besprochen, wir wollen daraus eine Doppelfolge machen. Heute also Teil 1, nächste Woche dann Teil 2. Und wir haben einen ganz besonderen Gast, einer, der, ich sag mal, über einen anderen Mann richtig bekannt geworden ist. Und zwar spreche ich von Nano Janssen, herzlich willkommen.
Ja, moin, vielen Dank für die Einladung.
Und wer Nano Janssen nicht kennt, der verpasst gerade ganz, ganz viel, zumindest auf YouTube, denn da ist der Tobias Wagner unterwegs mit einem LKW von Nano Janssen und dieser LKW fährt rein elektrisch. Und ich muss ehrlich gestehen, für mich ist das so jeden Sonntagabend Pflichtprogramm. Ich habe so meinen Sonntag und mache Unterrichtsvorbereitungen und genieße einfach den Sonntag. Und abends, wenn ich mich ins Bett lege, dann ist erstmal noch eine Stunde YouTube angesagt. Da gucke ich mir nämlich die Videos von Tobias Wagner an. Obwohl ich ja eigentlich mit der Logistikbranche überhaupt nichts zu tun habe. Aber es ist so unterhaltsam und so interessant und eigentlich dann doch wichtig für uns alle, weil wir alle Produkte haben, die mit LKWs transportiert werden, dass mich das dann doch total fesselt und interessiert. Nano, ihr habt euch irgendwann mal entschieden, umzusteigen von Diesel-LKW auf elektrische LKWs. Wie viele LKWs habt ihr denn insgesamt und wie weit ist dieser Umstieg schon vollzogen und wollt ihr überhaupt komplett umsteigen?
Genau, also insgesamt haben wir 60 Diesel-LKWs gehabt und haben jetzt insgesamt 50 E-LKWs nach oder bestellt und von denen sind momentan 21 schon im Einsatz. Die anderen folgen dann bis zum Ende des Jahres und deshalb sind wir am Ende des Jahres schon, mindestens bei 50%, weil auch ein paar alte Diesel dann verkauft werden. Und ja, spätestens 2030 werden wir dann mindestens bei 80% sein. Also wir sind da auf einem guten Wege, irgendwann auch die komplette Umstellung zu vollziehen.
Jetzt heißt das ja immer, Elektro-LKWs sind unglaublich teuer und ich weiß, dass in der Logistikbranche oder wie es Tobias Wagner auch sagt, jeder Cent zählt und trotzdem kauft ihr einen Elektrowagen nach dem anderen, obwohl die doch so teuer sind. Jetzt denke ich mal, dass Nano Janssen, der ja der Nachfolger, wir haben gerade vorhin, ich habe ihn nämlich gefragt, wie soll ich dich denn ansprechen? Bist du der Geschäftsführer oder was bist du eigentlich? Du bist der Nachfolger von deinem Vater. Also du wirst irgendwann in die Geschäftsführung gehen, bist aber schon involviert in die Geschäftsführung natürlich. Ihr könnt ja rechnen. Also das ist euer Job zu rechnen. Und trotz alledem die Frage, die Dinger sind teuer im Einkauf. Lohnt sich das?
Gute Frage, ja. Genau, also natürlich der E-LKW in den Anschaffungskosten momentan noch deutlich teurer. Das ist ja Fakt. Allerdings sind die operativen Kosten durch die momentane Mautbefreiung schon noch günstiger und langfristig wird durch die CO2-Bepreisung und so ja auch tendenziell eher beim Diesel-LKW teurer. Deshalb ja, ist er in der Gesamtkostenrechnung der E-LKW zumindest nicht weit weg von dem Diesel-LKW.
Das heißt, Mautbefreiung, für wie lange gilt die denn?
Genau, also die momentane Regelung sagt tatsächlich aus, dass die Mautbefreiung nur bis 2025 gilt und ab dem 01.01.2026 unbefristet 25% der Infrastrukturkosten berechnet werden. Das heißt, also die Maut besetzt sich aus verschiedenen Bestandteilen zusammen, also einmal die Infrastruktur, Lärm, Emissionen und dann eben noch die CO2-Komponente, die da oben drauf kommt. Und das insgesamt macht momentan so 35 Cent aus. Allerdings ist der Infrastrukturanteil bei ca. 15 Cent. Also von diesen 15 Cent werden dann 25% momentan berechnet. Das werden so 4 bis 5 Cent circa wieder anfallen. Also wäre die Ersparnis immer noch bei 30 Cent. Das ist Stand jetzt. Im aktuellen Koalitionsvertrag steht allerdings, dass die Mautbefreiung auch nach 2026 gelten soll. Wie lange natürlich, das ist unbekannt. Oder ich meine, das Gesetz muss natürlich auch erstmal beschlossen werden.
Aber erstmal muss die Koalition geschlossen werden.
Da sind wir aber Stand heute, 1. Mai, zeichnen wir auf, sind wir auf einem guten Weg. Die SPD hat ja inzwischen auch zugestimmt mit großer Mehrheit. Ich würde gerne nochmal an den Anfang zurückgehen. Ihr wart ein Logistikunternehmen mit 60 LKW, alle Diesel. So, Und irgendjemand muss ja dann irgendwann gesagt haben, Mensch, vielleicht sollten wir mal die Diesel ersetzen durch Elektro-Lkw. Wer war das und wie schwer war das dann innerhalb der Firma durchzusetzen?
Und warum habt ihr das gemacht?
Gut, da hat man das als Familienunternehmen natürlich einfacher. Da muss man nicht so viele Gremien, sage ich mal, durchlaufen, sondern entscheidet das, sage ich mal, als Gesellschafter oder Unternehmer dann. Genau, also es war tatsächlich, also ich meine, allgemein sind Elektro-LKWs natürlich immer irgendwie, wenn man sich als Logistiker mit neuen Technologien dann beschäftigt, irgendwo ein Thema. Relevant wurde es dann für uns erstmal zu Ende 21, Anfang 22, wo wir uns intensiver damit beschäftigt haben und dann auch Mitte 22 dann dieses KSMI-Programm daran teilgenommen haben. Und da war dann eben die Frage zwischen meinem Vater und mir dann eben, wie wollen wir das Ganze angehen? Wollen wir erstmal klein anfangen, so wie die meisten, erstmal ein bisschen testen? Oder gehen wir das gleich richtig an und machen oder beantragen gleich eine größere Flotte? Und dann haben wir uns eben für die größere Flotte entschieden und gleich 20 E-LKWs damals beantragt mit der entsprechenden Infrastruktur, weil wir einfach sagen wollten, okay, wenn wir diesen gehen, dann Weg gehen, dann richtig und dann können wir da auch unsere gesamte Power, sag ich mal, dafür einsetzen, als wenn das nur so ein Randthema für unser Unternehmen
wäre. Wie sieht eure Infrastruktur aus? Habt ihr, ladet ihr am Depot, ladet ihr auswärts? Wahrscheinlich eine Kombination aus beidem. Ladet ihr beim Kunden?
Ja, genau. Also es eine Kombination aus Depotladen bei uns, Standort in der Ostfriesland. Da haben wir 10 DC-Lader mit 300 kW jeweils und eine PV-Anlage und Batteriespeichern und so, also ein komplexes System. Und genau, dann nutzen wir noch die öffentliche Infrastruktur, also die normalen Lader, die man auch bei allen, an allen Tankstellen, sage ich mal, findet. Die ist momentan nicht immer dezidiert für LKWs geeignet, aber teilweise zweckentfremden wir dann auch die PKW-Infrastruktur dafür.
Als ihr damals die Entscheidung getroffen habt, wir gehen in die Vollen, wir machen nicht nur kleine Tests, wir gehen in die Vollen. Und mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wie mulmig war dir dabei? Weil das ist ja ein finanzielles Risiko erstmal.
Das stimmt, aber ich meine, als wir den Antrag gestellt haben, war das Risiko ja nicht da. Also wir hätten dann ja auch noch sagen können, wir machen es nicht. Und als wir dann die Förderzusage bekommen haben, ja, dann ging es natürlich immer noch um die Frage der Finanzierung. Da mussten wir eben die Banken davon überzeugen. Aber als das Gesamtpaket dann aufgestellt war, ist es eigentlich nur ein logischer Schritt, denn am Ende ist es ja auch eine Investition in die Zukunft. Ja, wir wussten zwar selber nicht genau, wie sich das Ganze entwickeln wird, also wie weit die jetzigen LKWs, die wir bestellt haben, dann schon wirklich sind. Aber unsere ersten Erfahrungen haben dann sehr schnell gezeigt, dass das doch deutlich besser ist als erwartet. Und anfangs haben wir, wie gesagt, eigentlich eher für den Nahverkehr geplant. Mittlerweile setzen wir aber 80% der E-LKWs auch schon im normalen Fernverkehr bei uns ein. Und da sind wir bisher sehr zufrieden.
Vielleicht so ein bisschen anknüpfend an die Frage von Jerome, aber doch irgendwie auch ganz anders. Wie haben denn eure Mitarbeiter reagiert? Also denen habt ihr ja dann auch irgendwann gesagt, hey, wir fangen das mal an mit E. Waren die alle offen oder gab es da welche, die reserviert waren? Also ich meine, man kennt das ja, wenn man über das E-Auto spricht. Wie ist es bei den LKW-Fahrern?
Jetzt bin ich aber echt gespannt.
Ja, also Ende 23 haben wir das vorgestellt. Also da waren die LKWs auch schon alle bestellt. Und dann haben wir dann auf der Betriebsversammlung gesagt, ja, wir werden jetzt 20 E-LKWs bekommen und mit entsprechender Infrastruktur und so. Und da waren die Mitarbeiter schon sehr, sehr skeptisch. Da hat dann zum Beispiel einer gefragt, wie soll ich denn dann nach Hamburg kommen?
Von leer.
Dann hat mein Vater so gefragt, ja, wie warst du denn letztes Jahr in Hamburg? Und dann meinte er, ja, einmal. Dann meinte er, ja gut, dann fährst du eben nächstes Jahr nicht mehr nach Hamburg. Von daher, ja, am Anfang war die Skepsis schon sehr groß, aber ich meine, natürlich durch Tobias Wagner ist natürlich auch ein Mitarbeiter da, der da sehr offen für ist und das Ganze dann auch bei uns im Unternehmen vorantreibt. Ich meine, die anderen Fahrer kriegen das natürlich auch mit, dass das funktioniert und letztendlich die meisten überzeugt dann eigentlich der Einsatz in der Praxis. Also sobald die Fahrer so 1-2 Wochen unterwegs sind, merken die, dass das Fahren selber und so sehr, sehr angenehm ist. Und natürlich ist die Infrastruktur oder das ganze Ladethema gerade am Anfang noch sehr herausfordernd, aber es wird ja eigentlich durch jeden Ladepark, der neu eröffnet wird, eigentlich immer einfacher, dann mit dem E-LKW auch in Deutschland zumindest unterwegs zu sein.
Gab es auch Kündigungen oder Leute, die freiwillig ihren LKW-Führerschein abgegeben haben?
Nee, das nicht. Es gab eher neue Bewerber, die dann extra deshalb auch zu uns gekommen sind.
Aber insgesamt ist das Thema ja für die Privatfahrer, sagen wir, von unserem Fahrzeug, die wir im Durchschnitt ja fahren, außerhalb der LKWs, eher emotional. Ne? Und deshalb schließe ich tatsächlich die Frage auch an Jessica an. Ich kann mir vorstellen, so wie ich es jetzt mitbekomme, ist es weniger emotional. Ne? Man guckt sich das gerade an als Spediteur, als Mitarbeiter und Und dann kommt man zu irgendeinem Schluss und sagt, ist das in Ordnung, überzeugt mich voll. Wie stehen die Mitarbeiter jetzt? Da sind die alle dann wirklich voll überzeugt und sagen, hervorragend und ist viel besser als diese Fahren oder nicht?
Genau, also das ist tatsächlich so, dass die insgesamt, wie gesagt, das Fahrverhalten selber, das ist eigentlich deutlich besser. Also durch die Berge oder ähnliches, also durch Steigung, da entwickelt man ja alles wieder zurück. Oder durch die Rekuperation ist natürlich viel angenehmer. Da kann ich einfach auf 80 km/h die Rekuperation einstellen und das Tempomat einstellen und dann fährt der LKW eigentlich von sich aus durch. Das, was natürlich ein bisschen schwieriger ist, wie gesagt, das Laden, dadurch, dass ich teilweise eben noch abkoppeln muss und so, das ist natürlich für die Fahrer dann mehr Aufwand am Anfang und auch, sage ich mal, die Ladeparks dann rauszusuchen. Aber auch das ist natürlich etwas, was einfach die Erfahrung dann wieder einfacher macht. Wenn ich weiß, wo kann ich gut laden, irgendwann entwickelt dann jeder so seine Lieblingsladeparks und kann dadurch dann sich deutlich besser dann bewegen. Also wir fahren zwar kreuz und quer mit unseren LKWs, also wir fahren immer verschiedene Kunden an, aber trotzdem hat man ja immer irgendwelche Routen, also Autobahnen, wo man immer lang fährt. Also da kommt man einfach immer wieder an den ähnlichen Ladepunkten vorbei. Das heißt, wenn ich 4-5 Wochen unterwegs bin, kenne ich zumindest in den meisten Regionen schon irgendwie gute Ladeparks und kann dann die Erfahrung nutzen, um dann den Alltag einfacher zu gestalten.
Musstet ihr Prozesse umstellen? Musstet ihr irgendwie andere Routen nehmen, die vielleicht doch mal andere Bedingungen haben?
Also wir machen das tatsächlich eher so, dass wir den Fahrer selbst ein bisschen mehr in die Eigenverantwortung gehen. Also wir geben den gar nicht direkt vor, okay, ihr müsst jetzt da und da laden. Also wir geben den Vorschläge, wenn die fragen hier, wo kann ich denn da am besten laden? Aber letztendlich soll der Fahrer auch lernen, selber zu recherchieren, wo die Ladeparks sind. Denn angenommen, da ist irgendwie eine Vollsperrung oder ähnliches und er muss eine Umleitung fahren, dann muss er ja selber auch wissen, wie er zu einer anderen Ladesäule kommt. Und deshalb ist eben wichtig, dass der Fahrer das selbstständig auch kann und lernt. Und ja, Tobias entwickelt gerade tatsächlich auch noch eine App für Elektro-LKW-Fahrer, die das Ganze dann auch noch ein bisschen leichter machen soll. Also da sind dann auch die Ladeparks besser eingezeichnet und auch beschrieben, wie gut man da laden kann, also ob man absatteln muss oder nicht und auch wie weit die entfernt ist zum Beispiel. Entweder kann man nach Dichtzeiten oder nach Kilometern, also nach Reichweite dann filtern. Und man, er ist ja selber viel mit dem E-LKW unterwegs, also er weiß ja, worauf es irgendwo ankommt. Und deshalb ist es, glaube ich, eine ganz gute App, die er da schon entwickelt hat und jetzt in die erste Testung eingeht.
Jetzt habe ich ja gelesen, also ich lese ja sehr gerne sehr viel Zeitung und Internet und was weiß ich, dass es ein Problem gibt, LKW-Fahrer überhaupt zu bekommen. Wie ist die Situation da bei euch und hat sie sich durch diese E-LKW sogar vielleicht verbessert, weil es vielleicht Fahrer gibt, die sagen, oh, so wie der Tobias, ich will unbedingt mit dem elektrischen fahren und Diesel interessiert mich nicht mehr. Merkt ihr das?
Ja, also wir haben schon deutlich mehr Bewerbungen auch, die wir bekommen. Natürlich gibt es immer Regionen, wo dann vielleicht auch mehr skeptischere Fahrer sind, wenn ich jetzt eine Stellenanzeige, sag ich mal, aufgebe. Aber insgesamt, gerade auch natürlich durch seinen YouTube-Kanal, das kriegen natürlich auch sehr, sehr viele mit, sind gerade diejenigen, die sich sehr für E-Mobilität interessieren, natürlich auch bereit, dann teilweise auch weiter weg umzuziehen, zum Beispiel, um einfach dann bei uns mit dem E-LKW zu fahren. Und das ist für uns natürlich auch sehr erfreulich, weil das natürlich auch Fahrer sind, die dann auch nicht die große Skepsis mitbringen, sondern auch direkt willig sind, dann auch mit dem E-LKW zu fahren. Aber genau, auch die anderen Fahrer werden wir natürlich nach und nach an die E-LKWs, sage ich mal, gewinnen müssen. Aber sehe ich jetzt insgesamt nicht als so kritisch an.
Gibt es denn einen Nachteil mit der Ladung? Beim Diesel war es ja mal, glaube ich, so 40 Tonner sprach man drüber. Und beim Elektro-LKW sind 2 Tonnen, glaube ich, mehr. Man hat 42 Tonnen Ladung. Gibt es einen Nachteil, wie geht's? Oder ist es sogar ein Vorteil, geht es auf die Ladung bezogen?
Diese 2 Tonnen gleichen das zumindest vom Gesamtgewicht her schon relativ gut aus. Also die meisten sind so vielleicht 2,5 Tonnen, manchmal 3 Tonnen schwerer. Also diese eine Tonne, da ist jetzt, kommt es bei den meisten Ladungen jetzt, sage ich mal, nicht drauf an. Was eher ein Problem ist, sind tatsächlich die Achslast, denn die sind gleich geblieben. Also da hat sich die Regulatorik jetzt nicht verändert. Es sind immer noch 8 Tonnen je Achse und 11 Tonnen für die Antriebsachse. Und da stoßen einige LKWs schon sehr an die Grenze, auch bei relativ normaler Ladung. Also da haben einige Hersteller mehr Probleme als die anderen, weil die von der Systematik her auch die Motoren und die Akkus an verschiedenen Stellen montiert haben und die Akkus teilweise auch unterschiedlich schwer sind, je nachdem, auf welche Technologie dann gesetzt wird. Aber das ist ein Thema, was in der neuen Präsidentschaft von den Dänen in der EU tatsächlich angegangen wird. Also das steht da auf jeden Fall auf der Agenda drauf. Die ist ja im nächsten Halbjahr dann dran. Und da ist zumindest ja inoffiziell die Diskussion darüber, ob das Gewicht nicht auf 13 Tonnen angehoben werden soll, also diese zulässige Achslast. Aber das ist momentan noch keine beschlossene Sache.
Irgendwann stand Tobias Wagner in deiner Tür. Was war so dein erster Gedanke, als du den jungen Mann vor dir gesehen hast, der sich ja, glaube ich, ganz normal beworben hat bei dir, ne?
Genau, er hat sich bei meinem Vater angerufen damals und sich beworben und auch... Genau, dann hat er mir davon erzählt und er meinte, ja, machen wir auf jeden Fall. Denn, also ich meine, großartig verlieren konnten wir dadurch ja nicht. Also ich meine, auch wenn jetzt, sag ich mal, das jetzt nicht funktioniert hätte mit dem YouTube-Kanal oder...
Der war also am Anfang auch schon gleich ein Thema bei der Bewerbung, richtig?
Genau, das war schon sein Vorschlag, dass er das zumindest medial irgendwie begleiten will. Mhm. Gut, ich meine, der Kanal, den gab es ja noch nicht. Ja. Deshalb war natürlich dann auch die Frage, inwieweit ist das dann, wird es dann eine Reichweite geben? Aber... Uns hat natürlich auch andere Aspekte interessiert, einfach um Dinge auszuprobieren und zu testen. Denn wir wollten ja gerne auch gucken, okay, wie läuft das denn im Fernverkehr? Ist das da auch schon möglich, das einzusetzen? Und da jemanden zu haben, der da sehr offen für ist und der auch was rumprobieren möchte, ist natürlich sehr wertvoll für uns. Und deshalb haben wir da eigentlich gar nicht groß gezögert, ihn da einzustellen. Kennengelernt habe ich ihn tatsächlich in Ulm bei Iveco. Da haben wir so ein Produkteinweisung für den Iveco S-E-Way bekommen. Und dazu haben wir ihn eingeladen, weil das eben gut lag, weil er aus München kommt. Und dann, ja, haben wir da kennengelernt und war auf jeden Fall natürlich sehr technikinteressiert.
Also was ich beim Tobias so wahnsinnig schätze, ist, der hat immer so einen unfassbaren Optimismus. Also ich selber fahre ja mit meinem Model S und einem 6,70 Meter Wohnanhänger durch die Gegend und muss dann auch ab und zu dann eben abhängen und manövrieren und rückwärts einparken mit dem Wohnanhänger und so weiter. Und denk manchmal so, oh Gott, kriege ich das hin? Und so, und dann kommt er mit seinem, ich glaube, 16, 17 Meter langen Anhänger hinten dran und dann, oh, da ist es ja ziemlich eng, aber das kriegen wir schon hin irgendwie. Und dann macht er das halt einfach und es funktioniert dann auch tatsächlich irgendwie. Also dieser grenzenlose Optimismus, ist der ansteckend?
Ja, das schon, ja. genau, also ist auf jeden Fall, ja, glaube ich auch sehr gut, dass er so optimistisch an der ganzen Sache ist. Ich meine, gewisse Dinge kann man nun mal auch nicht ändern. Also da bringt es jetzt auch nicht, sich drüber, sage ich mal,
aufzuregen, groß
nachzudenken, wenn ich die Sachen nicht in der Hand habe. Und ja, grundsätzlich bin ich selber, glaube ich, auch immer eher optimistischer unterwegs. Deshalb passt das, glaube ich, ganz gut auf jeden Fall. Genau, wir waren ja auch zusammen in Spanien.
Richtig, habe ich mitbekommen. Habe ich gesehen. Ja,
auch eine sehr tolle Tour, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Genau, auch selber mit dem E-LKW zu fahren. Das war tatsächlich auch meine erste lange Tour mit dem E-LKW. Ich meine, ich habe die ein oder andere Testfahrt vorher schon gemacht, aber da habe ich dann selber auch wirklich mal richtig längere Praxiserfahrung dann auch mit dem E-LKW sammeln können und es hat schon Spaß gemacht.
Also ich wollte eigentlich gerne den Bogen nochmal vollständig spannen. Wir haben über die Unternehmerseite gesprochen, wir haben über die Mitarbeiterseite gesprochen. Wie ist es denn Thema Kunden? Also gibt es Kunden, die bewusst hergehen und sagen, boah, E-LKW will ich unbedingt. Also habt ihr Fragen von Kunden, die explizit danach fragen? Gab es da Skepsis? Gab es da Kunden, die gesagt haben, ah, also wenn ihr mit dem E-LKW kommt, ihr bleibt doch unterwegs bestimmt liegen, das wird doch bestimmt teurer. Wie war da die Resonanz?
Genau, also was die Kunden angeht, klar, erstmal grundsätzlich finden das alle sehr, sehr gut. Aber also ich meine, wenn man dann nachhaltig unterwegs ist, ist es natürlich auch für die Kunden ein guter Benefit. Das Ding ist eher, also wir haben auch natürlich auch Kunden, die selber unsere LKWs verplanen. Das gibt es tatsächlich auch. Und bei denen war natürlich die Skepsis ein bisschen größer, weil dann auch unklar war, okay, wie ist das jetzt? Kommen wir dann mit dem Laden und der Arbeitszeit dann überhaupt klar? Aber auch die haben sich jetzt, sage ich mal, mittlerweile sehr stark dran gewöhnt und genau, kommen damit auch sehr gut klar. Es gibt jetzt auch tatsächlich einige Kunden, die explizit nach E-LKWs fragen, also die dann sagen, hier die Tour soll jetzt wirklich nur mit dem E-LKW, sage ich mal, dran gefahren werden und auch natürlich viele Neukunden, die dann deshalb dann eben auf uns stoßen und ja, zumindest eine Zusammenarbeit mit uns anstreben. Klar, bezahlen wollen die wenigsten, glaube ich, dann deutlich mehr. Genau, also minimale Preisaufschläge sind die meisten, gerade wenn sie jetzt, sage ich mal, nur E-LKWs eingesetzt haben wollen, schon bereit zu zahlen. Aber ja, grundsätzlich ist natürlich die Kostenseite gerade bei einer der regelmäßigen Einsatz natürlich schon immer gegeben. Und deshalb ist es auch verständlich, dass sie Und dann schon sagen, hier, kleine Ausschläge sind in Ordnung, aber jetzt keine Riesenausschläge dann.
Das heißt, es ist teurer, mit einem E-LKW Dinge zu transportieren bei euch als mit dem Diesel. Das ist tatsächlich noch so. Habe ich das richtig verstanden?
Es kommt drauf an. Also wenn wir jetzt normale Kundenaufträge haben, unterscheiden wir eigentlich gar nicht danach, ob okay. wir jetzt mit dem E-LKW fahren oder mit dem Diesel-LKW. Wenn natürlich der Kunde sagt, das soll auf jeden Fall mit dem E-LKW.
Und ihr dann Umwege fahren müsst, um das zu machen.
Dann müssen wir natürlich, das ist natürlich ein höherer Planungsaufwand einfach.
Ja.
Genau. Also wie gesagt, dadurch, dass wir natürlich schon einen relativ hohen Anteil an E-LKWs haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein E-LKW vorbeikommt, bei uns schon relativ groß. Aber genau, natürlich haben wir unsere Diesel-LKWs auch noch im Einsatz. Und deshalb ist es dann ja so, dass eben manchmal das von der Planung her besser passt, dass ein Diesel vorbeikommt. Wenn natürlich der Kunde wünscht, das rein mit dem E-LKW oder mit E-LKWs zu fahren, dann müssen wir je nachdem, wie groß, sage ich mal, die Umwege wären oder der Planungsaufwand dafür, zumindest einen kleinen Aufpreis dafür nehmen.
Also du hast gerade erzählt, dass Kunden explizit nach dem E-LKW fragen. Es gibt natürlich Gründe, warum das so sein kann. Nämlich einmal, weil die vielleicht selber berichtspflichtig werden oder schon sind im Unternehmen und dann selber ihre Transporte sozusagen dann auch elektrifiziert haben wollen. Gibt es Spezialtransporte, wo das auch gar nicht geht? Also du hast gesagt, wir haben ja auch noch nicht alles umgerüstet. Also könnt ihr das immer befriedigen, was die Kunden so an Wünschen dann haben wollt? Und wie ist es eigentlich mit der Nachhaltigkeit der Kunden? Ist das dann der Hauptgrund oder ist es dann eben, wenn der Preis genannt wird, nehmen wir dann doch lieber was anderes? Also wie ist die Reaktion dann im Gespräch?
Also die Großunternehmen, gerade Konzerne, sind natürlich schon berichtspflichtig und haben deshalb natürlich noch irgendwo ein gesteigertes Interesse dann, sage ich mal, uns dann zu beauftragen mit reinen E-LKW-Transporten. Beziehungsweise haben wir da mit denen auch teilweise in Ausschreibungen dann oder mit denen dann vereinbart, gewisse Prozentsätze dann zu erreichen. Ich meine, das können die da auch schon ihre Nachhaltigkeitsberichte einpflegen, wenn wir zum Beispiel zusichern, okay, in dem Quartal fahren wir mindestens 80% mit E-LKWs, dann wissen die, okay, dann können sie das eben dementsprechend schon in ihre Nachhaltigkeitsberichte dann einfließen lassen. Und wir behalten uns gleichzeitig eine gewisse Flexibilität dann noch bei. Dann gibt es natürlich auch selber begeisterte Unternehmer von der E-Mobilität, die natürlich dann auch gerade, das sind dann auch, ja, sag ich mal, Mittelständler, die dann auch deshalb explizit dann nach E-LKWs fragen. Und natürlich spielt auch die Nachhaltigkeit dann eine Rolle. Genau, aber klar.
Schrecken die bei den Kunden, bei den Preisen zurück, wenn es dann?
Also wie gesagt, also bei uns ist der Unterschied jetzt preislich gesehen nicht so riesig immer. Aber natürlich haben wir auch generell eine andere Kostenstruktur als andere Unternehmen, weil wir sehr viele Spezialtransporte auch anbieten, auch sehr flexibel auf die Kundenwünsche immer reagieren. Und das erfordert natürlich auch einen größeren, sag ich mal, Verwaltungsaufwand, der dann natürlich auch die größeren Verwaltungskosten müssen dann natürlich dann auch wieder mit einspiegeln. Deshalb klar ist das dann auch noch irgendwo, sage ich mal, gibt es natürlich den einen oder anderen Kunden, der aufgrund seiner Produkte es sich jetzt nicht unbedingt leisten kann, höhere Transportzuschläge zu bezahlen, sondern lieber den günstigsten Anbieter nimmt. Wobei man da sagen muss, ja, wenn ich jetzt ein Produkt habe, was, sage ich mal, ein bisschen werthaltiger ist und Transportkosten eigentlich nur einen kleineren Teil ausmachen, dann würde ich zumindest schon sehr stark auf die Zuverlässigkeit und Qualität auch achten, denn am Ende ist es ja so, gerade in dieser Online-Welt, wo eigentlich kaum mehr Kontakt wirklich zwischen dem Anbieter und dem Endkunden da ist, ist es schon wichtig, dass der Kunde auch gut beim Endkunden repräsentiert wird. Denn am Ende ist es immer noch ein Eindruck, der da hängen bleibt und irgendwie auch dann mit dem Produkt dann selber, sage ich mal, anhaftet, wenn ich da irgendwie eine schlechte Erfahrung gemacht habe. Und im Gegenteil natürlich, wenn ich dann eine positive Erfahrung habe, spiegelt sich das auch auf mein Produkt dann am Ende wieder. Und deshalb ist uns dieser Servicegedanke oder eben auch sehr wichtig, dass unsere Fahrer immer sehr offen und freundlich dann auch beim Kunden auftreten. Und genau, das ist quasi, das kann man sich auf jeden Fall leisten, wenn man, wie gesagt, Produkte hat, wo der Anteil jetzt nicht zu groß ist. Wenn ich natürlich irgendwie schmalmarschige Produkte habe, wo der Transportteil einen Großteil des Produktes ausmacht, dann kann ich verstehen, dass ich immer den günstigsten Anbieter irgendwie nehmen möchte, weil es dann eben auch Teil meines Geschäftsmodells irgendwo ist. Hm. Ja, deshalb ist natürlich, was Preise angeht, ja, die Kundenseite schon immer sehr unterschiedlich, sag ich mal.
Nano Jansen zu Gast im Studio, hätte ich fast gesagt. Er ist aber gar nicht zu Gast bei uns im Studio. Er sitzt draußen im Freien in Hannover. Darf ich noch kurz fragen, was machst du denn gerade in Hannover im Freien?
Genau, also ich bin tatsächlich gerade für den Griechentag hierher gekommen.
Okay.
Und
also genau. Ganz privat unterwegs.
Genau, ganz privat, diesmal am 1. Mai.
Und trotzdem genau, opfert er uns seine Zeit. Herzlichen Dank dafür. Und wir werden dieses Interview fortsetzen. Nächste Woche dann der zweite Teil mit Nano Janssen. Und ich habe noch so viele Fragen. Da freue ich mich schon richtig drauf. Bis dann, Nano Janssen. Dankeschön, einstweilen. Und bis zur nächsten Woche. Mit dabei waren auch Wolfgang Paul, Julia Maulhardt und Jessica Reichelt. Ich bin Jerome Grenell. Tschüss, bis zum nächsten Mal mit dem zweiten Teil dieses Interviews.